Ruffy Uncut. Der Anime-Talk von und mit Ruffy. Folge 2. Ruffy empfängt eine der erfolgreichsten Streamerinnen des Landes. Ob auf YouTube oder Twitch, auf Discord, TikTok oder Insta. Es gibt kaum eine Plattform, auf der Maluna nicht performt und ihre FollowerInnen begeistert. Sie ist eine echte Content-Queen. Von Spandau raus in die Welt. Ruffy trifft Maluna.
So, Freunde, willkommen zu Ruffy Uncut, der Anime-Podcast, Folge 2. Ihr habt es eben schon gehört, ich bin heute mit der Content-Queen. Maluna ist am Start.
Content-Queen, ja. Ich mache sehr viel Content.
Performst auch auf Discord.
Ich hab wirklich kein Geld dafür gezahlt, dass sie so ein positives Intro von mir machen.
Das war ein gutes Stichwort, weil ich habe auch kein Geld bezahlt, dass die ersten beiden Gäste meines Podcasts das Gleiche tragen. Da kann ich wirklich nichts für.
Das war so zufällig. Ich finde, das war gut abgestimmt.
Ja, ich glaube, das kriegt die mehr. Also es wird so gescriptet wirken.
Die Wahrheit ist tatsächlich, dass wir gezwungen werden vor der Tür und jetzt hier so. Nee, sorry.
Dein erster Podcast auch heute?
Ja.
Es war auch mein erster Podcast, aber ich bin jetzt auch erfahren, weil ich bin jetzt Folge 2. Ne? Ich bin
genau,
ein bisschen erfahrener. Ja. Senpai kennst du ja, das ist ein oder anderen Anime. Ich habe es eben schon gemacht mit dem guten Jan und ich finde, das ist eine sehr geile Frage. Und ich bin bei dir gespannt. Weil ich habe eine Sache in Insta-Story gesehen. Ich hoffe, das ist die Antwort, aber kann sein, dass du mittlerweile was anderes geschaut hast. Was ist der letzte Anime, den du geschaut hast? Was kommt denn jetzt? Ich wusste es.
Ich schäme mich. Nein, lass mir das.
Wirklich. Ich habe gesehen. Wieso? Ich habe Beastars auch geschaut.
Also.
Aus der Nummer kommst du jetzt sowieso nicht mehr raus. Das ist von daher.
Es ist eine sehr interessante Geschichte. Der Wolf ist ganz nett. Dachte ich, ich guck mal, wie sich das noch entwickelt. Ich guck's nicht alleine. Ja?
Ach, das ist, damit bist du safe, wenn du
ja,
nicht alleine schaust?
Ja, ich bin safe. Leute, ich bin nicht das, was ihr denkt.
Aber bist du die Driving Force?
Wir wussten nicht, was wir gucken sollen die ganze Zeit. Und dann war das so ein bisschen so, auf Netflix hat uns das so angelacht. Und dann wollten wir das so aus Spaß gucken. Aber die erste Folge war tatsächlich interessant. Und dann war ich so, okay, wollen wir noch eine gucken? Also es war irgendwie.
Also ich muss sagen, ich habe Beastars, als es rauskam, damals geschaut. Ich fand das, es ist sehr, sehr weird, besonders wenn du das Leuten sagst, dass du Beastars schaust und die googeln das mal und sehen dann, das ist so ein Anime, wo es darum geht.
So ein Furry-Shit.
Es ist halt mit Tieren, die zu einer Schule gehen und die auch ja, emotionale Bindung miteinander haben können. Also jetzt zum Beispiel Fleischfresser mit Pflanzenfresser.
So eine Highschool-Story, aber was sind Tiere?
Das ist das Highschool-Musical ohne Singen mit Tieren. Ich fand die erste Staffel schon sehr cool, weil ich finde, Beastars ist ein Anime, der das Thema Drama unfassbar gut rüberbringt. Einfach nur in den Gesprächen. Also für mich war das super interessant, einfach zuzuhören, wie sich das entwickelt und ich konnte es auch nicht weglegen.
Ja, was ich ganz interessant war, die Animation.
Ja.
Also es ist ja 3D.
Ja, CG, genau.
Genau, es sieht aber echt angenehm aus irgendwie fürs Auge, finde ich.
Ich finde auch, das ist so eine Lösung von CG, die funktioniert, weil wenn man sich überlegt, so Tiere kannst du ja eher in 3D darstellen, ohne dass es komisch wirkt. Wenn du aber einen Menschen hast, dann kann es teilweise schon sehr, sehr komisch wirken.
Ja.
Und die haben ja wirklich also sehr gutes CG genommen für Beastars.
Ich hatte actually auch mal ein Anime gesehen, da waren die Menschen auch CG. Das war auch so ein Mörder, so ein Junge, so ein Mörder und ein älterer Mann, der auch irgendwie Kräfte hat, mit denen er halt Leuten helfen kann. Und der Junge hat auch diese Kräfte.
Inuyashiki.
Genau, Inuyashiki war es. Dankeschön. Das ist auch, glaube ich.
Ja, da war es, glaube ich, auch viel, dass die Animation von dem Mann 3D war. Ne? Wo er so sie als Roboter sich so
es war generell ein bisschen anders,
ja. Der war aber auch sehr, sehr, sehr gut.
Aber ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man so ein bisschen damit experimentiert. Das ist ja sonst auch so ein kritisches Thema, so weil wenn ich jetzt so an Attack on Titan denke, als CGI ein bisschen mehr verwendet wurde jetzt bei MAPPA und so, also da gehen die Meinungen auseinander, ob das geil oder nicht geil
ist. Ja gut, aber ich sag, bei Attack on Titan war das so eine Phase, die hätten noch alles machen können. Die hätten alles machen können, irgendwer hätte immer gesagt, das ist blöd, das ist.
Bei so großen Titeln ist, kann man
das immer nicht. Was bei Attack on Titan vielleicht vielen nicht so aufgefallen ist, ich meine, die erste Adaption von den ersten drei Staffeln von Studio Witt ist ja grandios.
Die
ist ja absolut krass.
Ich liebe es.
Ich denke auch, Studio Witt hätte wahrscheinlich die vierte Staffel auch hinbekommen. Aber was MAPPA gemacht hat, die haben wirklich sehr gut diese Dramaszenen inszeniert, wie sie das gemacht haben. Sie sind richtig gut gemacht. Das wurde gar nicht wertgeschätzt. Ich finde zum Beispiel Anfang der Staffel, wo Eren wieder auf Reiner trifft, das war einer der grandiosesten Episoden, weil du warst als Zuschauer in einem Sessel gefangen, obwohl die nur geredet haben.
Man war so sehr nervös in der Folge, safe. Ich muss auch sagen, MAPPA hatte sehr viel weniger Zeit. Ich meine, Witch-Studio hätte es ja auch umsetzen können, wie du schon sagst, aber wollten halt mehr Zeit dafür haben. Und dann muss man auch so ein bisschen, finde ich, appreciaten, dass in einer kürzeren Zeit so ein Produkt rauskommt. Das ist schon...
Ja, die haben auf jeden Fall Lösungen gefunden. Die haben sehr viel Lösungen gefunden. Ich glaube, das lief sogar für 16 Folgen am Stück, die vierte Staffel. Also auch ziemlich lange.
Ich hatte so ein Video gesehen von Behind the Scenes von dem Animationsstudio oder auch von dem Redakteur oder von der Person, die so zuständig war. Und der arme Mann sah so müde aus. Das hat mir so leid getan.
Achso, der Format mit den Augen.
Ja. Ja, also wirklich.
Ja, aber da habe ich gesehen, dass der Typ hat das schon, also der hat das schon sehr, sehr lange.
Ja, aber das ist ja trotzdem, ändert er nichts.
Die Aussage bleibt die gleiche, ja. Also bei Mappa ist das schon sehr, sehr krass. Das ist eigentlich auch schon ein deepes Thema. Also in Japan ist es ja sowieso... sehr schwierig, wenn man sich das nur mal vorstellt, wenn du überlegst, so wächst du in diesem Land auf und du hast so eine Faszination für Anime und dann kommst du so rein in diese Branche und dann wirst du, dann wird ja auch ein bisschen dieses Emotionale ausgenutzt, dass du dann, ja komm, du willst doch für Dragon Ball animieren, du hast doch schon Lust, das zu machen. Ja komm, jetzt die 16 Stunden, das kann man auch mal machen.
Arbeitskultur ist ja generell ganz anders dort, ne? Also zumindest so, wie ich es so gehört und gesehen habe von dem bisschen. Klar, man kann es als Außenstehender nicht gut beurteilen, aber ist schon heftig auf jeden Fall. Deswegen bin ich immer so ein bisschen, finde ich es ein bisschen schade, wenn Leute das so niedermachen oder einfach nur das fertige Produkt sehen und nicht die Arbeit dahinter oder den Prozess dahinter. Das ist immer so ein bisschen sad.
Ist ja auch wesentlich besser geworden, weil teilweise, also früher, vor sagen wir mal so 10 Jahren war es so, ich weiß, hast du Naruto geschaut?
Jein, nur ein paar Folgen. Das ist schon eine Todsünde, dass ich in diesem Podcast bin.
Nein.
Ja. Das habe ich vorhin noch auf Cam quasi erzählt. Ich meinte so, ich habe angefangen, Anime zu gucken, 2013 sozusagen. Ab da habe ich angefangen. Und alles, was davor war, ist so ein bisschen einfach eine große graue Lücke. Das heißt, jeder, der irgendwie mit RTL 2 groß geworden ist oder mit Super RTL, mit Anime, der denkt sich jetzt gerade, wie? Sie hat Naruto nicht gesehen, wie kann das sein?
Hast du One Piece geschaut? Nein, nicht mit One Piece.
Ich habe ab Neon Genesis Evangelion
an. Ja, siehst du, Hausaufgaben gemacht.
Tja, aber...
Wie fandst du das?
Geil. Ich war auch auf der Premiere dabei von dem neuen vierten Film.
Von Rebuild Film.
Genau, von Rebuild Film. War eine große Ehre, das Ganze auch so ein bisschen im Stream drauf reacten zu dürfen und so. Das war schon gut.
Du hast den Film im Stream geschaut?
Das war ein Placement damals, wo wir quasi... Nino Taku war auch da.
Das
war
sehr cool. Erinnere mich, das ist bei mir geplatzt.
Das wäre das erste Mal gewesen, wo wir uns kennengelernt hätten sonst.
Ich hatte eine lustige Situation gehabt. Ich glaube, das war damals so, ich sollte was machen für diese Rebuild-Filme. Ja. Der letzte kam, glaube ich, raus. Ich saß an einem Eva-Video, aber OG-Eva.
Okay.
Und ich habe gesagt, ich mache aber OG-Eva als Video, ja? Mhm. Und dann mache ich für Eva Rebuild, mache ich was, ne? Kann ich machen.
Ja.
Und ein paar Tage vorher, nee, wir wollen aber Rebuild. Du sollst was in einem Rebuild-Film machen. Ja, wie? Ich bin jetzt in der Produktion, was soll ich denn machen? Und dann ging halt
Schmerzlosser.
Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Also ich muss sagen, ich fand die ersten drei, hast du alle geguckt?
Ja.
Ich fand die ersten drei echt nicht gut, tatsächlich. Außer der zweite hat am Ende eine coole Passage gehabt, aber ich fand die ersten drei nicht gut, weil die für mich so ein bisschen das gemacht haben, was Eva nicht sein soll. Eva ist ja dieser Mecha, also Roboter-Anime, der aber die menschliche Psyche bricht. Da geht es ja mehr darum. Die Rebuild-Reihe hat das nicht so richtig gemacht für mich.
Mhm.
Aber der vierte Film, der ist ja nochmal komplett deep reingegangen. Den fand ich grandios. Das war auch ein perfekter Abschied für die ganze Serie.
Ich habe das nicht so ganz durchblickt, aber es war ja auch so, dass die ganze, also die Evangelion-Serie quasi, dass es da irgendwie dann nochmal einen Film gab, der dazu kam und dass der Autor irgendwie unzufrieden war oder teilweise auch so Kritik und Hate von Zuschauern quasi eingebaut hat in den Film selbst.
Also Anno, das ist ja der Regie-Heini, ich versuche mal das Wort Regisseur zu skippen, weil ich mich da mal verhaspe. Ja. Er hat echt einen Move gebracht, der ist bis heute einer der krassesten Moves, finde ich, in dieser Branche, weil Eva lief ja damals, das war so dieser klassische Mecha-Anime und dann hat er angefangen, Folge 13 herum das zu brechen. Vorher war es wirklich 0815 nach Formel mit vorher so kleinen Teases, dass es deeper werden könnte. Und dann war es halt so, dass er das gebrochen hat und man merkt, die Charaktere, die werden immer depressiver. Und das Ende, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da komplett noch genau weiß, wie es ist, aber das Ende hatte ein bisschen Probleme in der Produktion, deswegen haben die das anders animiert, weil die nicht die Zeit hatten und die Mittel. Die letzte Folge war ja sehr experimentell.
Es gab ja auch eine Folge, die richtig für so Aufruhr gesorgt hatte, die eine Folge im Krankenhaus.
Die Krankenhausfolge, die war sehr, sehr speziell. Ich weiß gar nicht, ob die im Film war oder in der Serie, das weiß ich nicht. Aber
Serie.
Aber ja, ich glaube, das war eine Serie. Nee, aber er hat halt, also es kam diese letzte Folge raus und du weißt als Zuschauer gar nicht, was abgeht, weil du bekommst gar keine richtige Antwort. Was war denn jetzt alles? Eva will ja, dass du die Antwort selber suchst. So, ne? Ja. Aber die Antwort hast du nicht bekommen. Das war sehr big damals in Japan. Und dann kamst du dazu, dass er immens viele Morddrohungen bekommen hat. Krass. Und dieser Typ hat das genommen. Die große Kritik war ja, dass man am Ende nicht gesehen hat, was passiert. Also physisch, was passiert in der Welt. Wir haben ja nur Shinjis Gedanken gesehen in der letzten Folge und dann bei diesem Film haben wir gesehen, was passiert ist. Und dann hat Anno es so gemacht, dass er diese Morddrohung eingeblendet hat. Also im Film selber hat er diese Briefe eingeblendet. Er hatte eine Passage, wo in einer, du kennst es ja auch aus Japan, so eine typische Menschenmenge,
ja.
Und da wird immer mehr rangezoomt und dann sieht man, ich glaube, Misato, Asuka und Rei als Cosplay. Und dann switcht die Szene und wir sehen einen Kinosaal. Also quasi, du siehst dich selber. Du bist ja im Kino, guckst den Film und siehst dich selber.
Ich krieg Gänsehaut bei der Vorstellung.
Ja, das so zu nutzen, so zu nehmen und dann das so zu vermitteln, das war schon sehr, sehr stark von ihm. Aber der Bruder hatte schon echt Pain gehabt, als ich sie gemacht hatte.
Wir sind richtig abgedriftet gerade, Alter.
Ja, mit Eva kriegst du mich aber. Wenn ich eine sehr Möglichkeit gut. kriege, mit über Eva zu
ich
reden.
Ich hab schnell davon abgelenkt, dass ich Naruto und One Piece.
Ja, das hast du gut gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe Eva geschaut. Ich hab's beim ersten Watch geschaut. Ich hab's gehasst.
Okay, pass auf. Auf Super RTL liefen die Filme zu dem Zeitpunkt. Und ich durfte irgendwie länger wach bleiben. Ich glaube, es war irgendwie Sommerferien oder so. Und dann ab 22 Uhr kam dann der Film und dann hieß es so ab 16. Und das war so, ich weiß nicht mehr genau, welcher Teil das war, aber es war mit einem richtigen Blutbad und allem. Und ich war so verstört, dass es mich irgendwie gefesselt hat. Ich saß da wirklich mit 13 und war einfach mit offenem Mund und war so, das ist Anime, ah.
Dann warst du hooked.
Das ist gut.
Bei mir ist es komplett eigentlich konträr. Also ich habe damals auf RTL 2 die Werbung von Prinzessin Mononoke gesehen und ich hatte da Angst vor gehabt. Da war dieser Wolf, der war so gruselig, sie hatte so Blut. Ich habe den Film bis letztes Jahr nicht geschaut. Weil ich das immer nicht schauen wollte, dann aufgeschoben habe und dann immer, ja gut, ich gucke das jetzt.
No. Ich muss auch sagen, Prinzessin Mononoke ist auch mein Lieblings-Ghibli-Film, glaube ich.
Ja, ich gebe Shihiro noch einen.
Da hatte ich Angst, muss ich sagen.
Ja, da hat ja jeder
die Angst. Die Hexe.
Die Hexe, okay, das ist interessant. Die ich hatte immer Angst vor dem hier, diesen.
Nee, den fand ich gar nicht schlimm. So, ich habe einfach nur den Trailer oder quasi in der Werbung gesehen, diese Hexe sah wie eine Hexe halt aus. Ich fand das irgendwie nicht so nice. Ich war so, nee, gucke ich nicht.
Miyazaki wollte ja mit dem Film seinen Leuten sagen, seinem Land, ey Leute, ihr seid viel zu sehr in Materialismus drin, ihr müsst mal aufwachen, bisschen mehr Spiritualität und so, wir verlieren das voll. Wenn du den Film nochmal so guckst mit so einem anderen Auge, wenn du darauf achtest, merkst du so sehr viele krasse Sachen. Sie heißt ja Shihiro und sie verlierst einen Teil von ihrem Namen und ihr Name heißt Erkunden irgendwie, also ihr Name, die Bedeutung ihres Namens ist Erkunden, also dieses Kindliche, sie will erkunden, sie ist interessiert daran. Sie bekommt dann ein Kanji weggenommen. Die Hexe nimmt ihr das, damit sie Macht über sie gewinnt.
Aha.
Und ihr Name wird dann zu Sen, wegen den Kanjis, also von Shihiro zu Sen. Und Sen bedeutet 1000. Damit ist sie ja nur eine Zahl, also eine Arbeiterin, eine von vielen. So solche kleinen Sachen sind da
so,
drin.
Das sind so nice Side-Facts. So.
Ja, Shihiro ist schon sehr, sehr big. Auch mit dem Ungesicht, dass er so erstmal allen Geld gibt. So. Dann hat er die Freunde, dann merkt er das alles fake. Und dann checkt er, was wirklich ist. Habe ich auch ganz lange nicht gecheckt, weil ich habe den Film damals nie zu Ende geschaut. Da dachte ich mir, okay, das ist der Überantagonist, aber...
Ich war, wie gesagt, verstört.
Später ist er süß. Du sagst, 2013 hast du angefangen. Ich nehme an, solche Sachen wie Mononoke, Shihiro und so, das war ja nicht so bewusst Anime schauen.
Nee, es lief halt einfach im Fernsehen damals. Ja. Man hat es so ein bisschen geguckt nebenbei.
Was war bei dir so der erste bewusste Anime, den du geschaut hast?
Es muss. Und damals habe ich das auf, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, das ist ein bisschen so auf illegal, so Proxima.
War ja, Proxami, beste Seite. Habe ich alles durchgegrindet damals.
Ja, genau. Ich habe Proxami, habe ich dann Attack on Titan halt gesucht damals. Das war dann
wie kamst du denn zu Attack on Titan?
Ich hatte damals zwei Freundinnen, die auch Anime geguckt haben. Die waren auch so voll into K-Pop und Anime. Also beides direkt, die Kombination. Eine meiner Freundinnen hatte damals gesagt, schau doch mal Attack on Titan, das ist echt gut. Und damals habe ich dann, ich glaube, ich war 13 oder 14 schon zu dem Zeitpunkt. Also es war ein bisschen später. Ich so, okay, ich probiere das mal aus. Und was ich richtig nice fand, und da gehen wieder jetzt die Meinungen auseinander, aber ich fand wirklich... Die Art und Weise, wie sie gezeichnet waren von Witch Studio, fand ich sehr schön irgendwie. Ich mochte, wie die Augen gezeichnet sind. Ich mochte, wie sie aussahen, die Charaktere. Und war so, das sieht gut aus, das gucke ich mal an. Also es ist oft irgendwie so ein Ding bei mir, dass ich auf den Zeichenstil oder die Animation achte und dadurch halt mich hingezogen fühle. Das ist irgendwie so voll oberflächlich.
Aber ich finde, Attack on Titan hat ja voll den uniken Style. Also ich,
ja, es gibt viele, die den nicht
mögen. Ich habe mal gehört, dass einige gesagt haben, dass sie diese, also Attack on Titan hat ja teilweise sehr starke Konturen von den Charakteren.
Genau, das finde ich geil.
Das finde ich auch cool, ja. Aber viele mögen das irgendwie nicht, weil was auch immer. Ich glaube, in der ersten Staffel ist es sogar ein bisschen prägnanter als später.
Ja, es wird ein bisschen weniger. Aber ich, genau das fand ich so geil. Und auch diese Zooms auf die Augen und wie detailreich die waren und so, das fand ich einfach sehr cool. Und ich habe dann auch ganz schnell gemerkt, so, ich mag diese Richtung von Shonen. So finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich hatte halt auch eine kleinere, so ein Teil in mir wollte auch Romance-Anime gucken, so ein bisschen in dem Alter. Und deswegen war mein erster Romance-Anime Maid Summer.
Den habe ich tatsächlich gar nicht geschaut.
Maid Summer ist auch, wenn ich das jetzt gucke, ich habe es ein paar Mal rewatcht auch, aber wenn ich das jetzt so gucke, finde ich den Plot auch ein bisschen weird.
Wieso? Was ist denn der Plot?
Ist ein bisschen komisch. Also es geht quasi Maid Summer. Auch Misaki Ayuzawa, das ist die Hauptcharakterin, war für mich damals richtiges Vorbild. Also ich würde auch jetzt immer noch sagen, dass sie echt cool ist. Es war halt ein Mädchen, was aus einem schlechten familiären Stand kommt, ohne Papa und sich halt um ihre kleine Schwester und ihre Mutter kümmern will. Und halt in der Schule ist sie halt Schulsprecherin, also auch eine sehr fleißige Schülerin und muss halt nebenbei irgendwie jobben. Und der beste Job, der für sie in Frage kam, war eine Maid zu werden.
Ausgerechnet so. Das.
Aber sie ist halt in der Schule eine sehr, ich sag mal, zielstrebige und nicht ernst, aber doch schon so, also sie setzt sich gerne durch und ist halt eine sehr selbstbewusste Frau sozusagen. Und als Maid ist man ja eher so, also im Klischee eher so unterwürfig und du bist halt eine Kellnerin, die so ein bisschen süß ist und so. Also das ist quasi der Kontrast für sie im Charakter. Aber sie macht das halt, weil es ihr Job ist und weil sie Geld verdienen will nebenbei. Und dann gibt's halt diesen männlichen Charakter, Usui Takumi, der auch der Crush von jedem ist.
Also krass, du hast die Namen noch drauf, ne?
Ja. Der war mein Crush auch. Aber ich muss sagen, genau. Und der findet halt irgendwie raus, dass sie eine Maid ist. Und dann entsteht halt dieser Plot zwischen den beiden, wo das so ein Geheimnis ist. Und er geht sie dann immer in dem Café besuchen und so. Ich muss sagen, damals fand ich das alles sehr süß. Jetzt wirkt er so ein bisschen wie ein Stalker auf mich im Nachhinein, muss ich sagen. Das habe ich mit 13, 14 nicht gemerkt. Aber jetzt im Nachhinein, wenn ich so... Ja, du bist ja echt oft hinterhergelaufen irgendwie. Also ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch hast, aber alte Geschichten oder alte Anime, die man mal geguckt hat oder Mangas, die man gelesen hat, wenn man sie heute liest, ist man so, also manche Sachen wären heute, glaube ich, irgendwie komisch, die damals irgendwie akzeptiert
werden. Ja gut, das ist sowieso, da sind Japaner sehr speziell für, die finden da genug Ideen, die sie so verarbeiten können. Also aus meiner Erfahrung ist es meistens so, dass wenn ich irgendwas nochmal schaue, dass ich das tatsächlich sogar noch mehr mag, mehr wertschätzen kann.
Ich finde es auch immer noch, also ich mochte den Anime immer noch. Und ich habe mir auch, das waren auch meine ersten Manga-Hefte, die ich mir geholt habe damals von Maid Summer. Aber ja, der Plot ist halt im Nachhinein vielleicht doch ein bisschen interessanter, als ich es damals wahrgenommen habe.
Ja, ich glaube, bei Romance-Animes kannst du eigentlich immer, glaube ich, mit einem anderen Auge irgendwas finden, was dann schon sehr, sehr, sehr komisch rüberkommen kann.
Aber da habe ich auch echt viel gesehen. Also bei mir ist es wirklich so eine Spalte zwischen Shonen und Romance. So beides kommt.
Ja, wenn du sagst, dass du 2013 angefangen hast, das war ja so ein bisschen, ich will nicht sagen Golden Age of Anime, aber da kam schon sehr, ja doch, Golden Age.
Da kamen echt gute Sachen, ja. Ich bin auch die ganze Zeit auf Proxima, bin ich immer so...
Warte mal, das ist ja mal interessant. Du warst auf Proxima, du warst 2013 unterwegs. Das heißt ja, weil ihr wisst, heute supporten alle, damals hatten wir keine Möglichkeit, das würde ich nochmal kurz vorher sagen. Ich hatte immer zwei Möglichkeiten. Ich hatte entweder 360p mit deutschen Sub oder 480p mit englischen Sub.
Und hier kommt jetzt der Grund, warum ich so gut in Englisch war irgendwann. Englisch Sub hat mein Englisch gecarried in der Schule einfach.
Tatsache, das war mir auch so.
Ich habe einfach immer gesagt, okay, ich komme mit und dann habe ich angefangen, nur noch Englisch Sub zu gucken. Und dadurch wurde mein Englisch auch echt gut. Da habe ich mit Englisch LK mit 14 Punkten mein Abi gemacht. Kann ich nur empfehlen, Leute. Macht Englisch Sub an. Es hilft beim Sprachlernen.
Ich hab mir damals so gedacht, also es sieht so oder so kacke aus. Ob es jetzt 360p oder 480p ist, sieht kacke aus. Aber ich habe die Illusion, dass es besser aussieht.
Ja.
Deswegen gucke ich mit Englisch.
Ja. Ich habe auch wirklich jede Qualitätssteigerung, die ich finden konnte, genommen. Aber ja.
Das war echt krass. Also ich weiß noch, das hat so angefangen. Ich habe so geschaut und da kam so, ich glaube, was bei Anime mit Englisch Subtitles so effektiv ist.
Ja.
Erstmal sind so Sachen drin, du weißt gar nicht, was heißt das. Dann guckst du das nach und nächstes Mal kommt das wieder. Dann weißt du es, weil dich diese Sätze, diese Phrasen immer wieder wiederholen.
Vieles hast du dann auch aus dem Kontext heraus oft so.
Ja, genau.
Und das generell sage ich immer, wenn Leute mich fragen, wie lernt man Sprachen, bin ich immer so, hören. Und lesen hilft sehr viel, wenn du das irgendwie in deinen allgemeinen Content... Ich habe damals auch dann nur noch englische YouTuber und sowas geguckt. Das hat irgendwie alles geholfen. Also es war kein bewusster Prozess, aber es hat echt viel beim Lernen geholfen. Und das klingt jetzt unfassbar cringe, aber ich würde sagen, nach 10 Jahren Anime gucken, kann ich auch so 10 Wörter Japanisch wahrscheinlich, so, die ich drin habe.
Na gut, also ich lerne ja gerade Japanisch. Das ist ja
mein Respekt, ich habe auch angefangen, aber.
Ja, man muss ja da so reinkommen, so richtig.
Vor allem Lesen und Schreiben mit 3 Alphabeten ist nicht
ja, gerade ohne. Ja, das ist sowieso ganz schön. Ja, aber man kennt ja Begriffe immer wieder, aber man kann sie nicht so.
Ja.
Weil die reden auch so schnell gefühlt.
Ja, also
ich das mir anschaue, denke ich mir so, boah, die reden voll schnell.
Und ich meinte jetzt nicht sowas wie Kawaii und sowas, ne? Als japanische Klischee-Wörter.
Ich glaube, nach Maidzimmer wirst du das schon drauf haben.
Ja. Ich habe damals das Opening auswendig gelernt und wir hatten in der Schule einen Japanischlehrer, damals bei uns. Und ich hatte ein Jahr Japanisch bei dem. Und ich habe dem das vorgesungen.
Warte mal, in welchem Kontext hast du gesagt, hier...
Ich kann einen japanischen Song auswendig.
Und dann hast du...
Das Maidzimmer Opening.
Ohne Instrumental, einfach in der Klasse?
Ja.
Du warst so ein Kind, oder? So ein Kind.
Ich war nicht sehr beliebt, merkt man das? Ja, er war sehr nett und sehr friedlich und war dann so, oh ja, ich habe vieles verstanden. Und ich war so, ja, voll cool.
Dachtest du dann, ab dem Zeitpunkt Idol-Karriere wird doch noch was?
Nee, das ist auch so eine Story, die, weißt du, wenn du unter der Dusche bist und dir fallen so unangenehme Sachen aus der Vergangenheit an, dann das ist das. Da ich das jetzt einmal ausgesprochen habe, jetzt ist raus.
Jetzt ist raus.
Jetzt muss ich nicht mehr darüber nachdenken. Oh. Wir waren ja in der Karaoke-Bar in Japan.
Ja, ich finde, du kannst echt gut singen.
Attack on Titan Opening konnten wir. Weißt du?
Also ich habe irgendwas dahin getrallert, aber du kannst wirklich singen.
Dankeschön.
Deswegen, Idol Kai, hat Oshinoko gesehen?
Ja, Oshinoko mit den Kindern, ne?
Ja, mit den Kindern, die so fuchteln, genau.
Ich habe aber, glaube ich, ab irgendeiner Folge gedroppt, weil ich es ein bisschen weird fand. Aber das ist jetzt so... Ich finde alles weird. Es ist irgendwie... Okay, ich muss jetzt kurz eine Frage stellen, okay? Warum ist das so akzeptiert, dass sie plötzlich, also ist ja kein Isekai eigentlich, oder ist
nee,
es,
also nicht nach Formel, aber...
Ja, aber es geht so in diese Richtung. Sie werden wiedergeboren als Kinder, der Arzt und das Mädchen und sind dann irgendwie weirdly, also es hat so eine komische Tension zwischen den beiden, so weißt
ja,
du?
Ja, also generell in Isekai ist das ein Ding, das ja. Kann ich nicht für alle defenden, weil es teilweise ja, echt... Mushoku Tensei, keine Sorge, das verbinde ich alles gleich nochmal.
Ja.
Bei Oshinoko ist es halt so, du kannst einen Case machen und sagen, das ist so ein bisschen sehr weird. Ich finde, bei Oshinoko ist es noch so, dass man merkt, dass er sich für die so interessiert hat, einfach nur für den Menschen an sich, beschützermäßig so, ja. Nicht so sehr auf, dass er jetzt unbedingt mit ihr sein möchte, sag ich mal so. Deswegen, da finde ich es noch einigermaßen in Ordnung, fällt auch nicht weiterhin schlimm auf in der Story, finde ich jetzt so. Kann natürlich noch kommen, weiß ich nicht, aber hat jetzt nicht den Anschein gemacht. Mhm. Bei Mushoku Tensei ist es so, erstmal, du hast es nicht gesehen, ne?
Doch, wir hatten das angefangen, mein Freund Lukas, der will unbedingt Isekai gucken.
Wieso will er sich das antun?
Also das Ding ist, er hat durch mich erst mit Anime angefangen und er wollte halt mal irgendwas suchen, was ich nicht vorschlage. Einfach aus Prinzip. Und dann hat er halt Mushoku Tensei vorgeschlagen und wir gucken das. Und ich konnte es einfach, also Isekai ist so ein Genre, mit dem man mich so ein bisschen jagen kann zumindest. Also so ein bisschen, ich kann nicht ausblenden das Vergangenheitsleben von der Person. So plötzlich ist es ein kleiner Junge, der irgendwie junge Mädchen irgendwie, keine Ahnung, attraktiv findet oder irgendwie so ein paar Witze reißt. Aber in seinem vorherigen Leben ist das ein 30-jähriger Mann. So.
Ja, also ich verstehe voll, was du meinst. Zum einen ist es ja so ein bisschen, also ohne das in Schutz nehmen zu wollen,
nein,
weil ich das auch,
gar nicht
sehr weird finde.
Ich will niemanden angreifen.
In Japan ist ja die ganze, also wie die damit umgehen, noch ein bisschen anders. Es gibt viele Isekais, die das ein bisschen echt sehr weird machen. Generell kann ein Isekai ja eigentlich gut funktionieren, weil in Japan gibt es ja diese Kultur von den Hikikomoris, die zurückgezogen leben, weil die vielleicht gemobbt worden sind oder weil irgendwas nicht geklappt hat und die trauen sich gar nicht mehr rauszugehen. Das greift ja ein bisschen dieses Isekai-Ding auf. Deswegen glaube ich auch, ist das so erfolgreich, weil viele sich damit identifizieren können.
Ja.
Bei Mushoku Tensei ist es so, gerade in den ersten paar Folgen gibt es sehr weirde Szenen, die von der Darstellung sehr, sehr komisch sind, wie die Charaktere darstellen, auch jüngere Charaktere. Was Mushoku Tensei gut macht, ist, dass man diesen Charakter nimmt, der eigentlich nicht irgendwie böse war, aber der echt Mieses erlebt hat. Der wurde ja nackt ausgezogen an der Schule so gekettet.
Ja,
und man sieht das, ich finde, da passt es, dass er eklig ist, weil er war eklig. Ja. Aber um wieder so zu dem zu werden, was er eigentlich gewesen ist, finde ich gut, dass sie das so realistisch machen, dass sie das aufgreifen, was er für ein ekliger Typ eigentlich ist, weil die gibt es halt. Da muss man halt so sagen. Und das macht der Anime ganz gut, gerade gegen Ende, weil er dann einen kompletten Mental Breakdown hat, obwohl er eigentlich das bekommt, was er immer haben wollte.
Ja.
Das funktioniert schon sehr gut. Aber ja, in Isekai ist also Darstellungen teilweise sehr komisch.
Hast du Reincarnated as a Vending Machine? Das wurde mir letztens auf Crunchyroll
geschaut.
Hast du geguckt? Wie ist das? Ich habe das auf Crunchyroll vorgeschlagen bekommen. Ich war so.
Es ist halt dieser Trend aktuell. Mhm. Diese Titel sind ja so lang, weil Light Novels, also das sind ja Light Novels, die kommen ja nicht aus Manga, sondern aus geschriebenen Light Novels. Mhm. Und bei Light Novels ist es so, die sollen nicht quasi so das Lied von Eis und Feuer als Titel haben, sondern die sollen wirklich eine Beschreibung von dem, was ist, haben. Deswegen sind die Titel immer so entlang.
Ja, ja.
Und das ist halt super erfolgreich. Und jedes Mal, es kommt. Ich habe letztens ein Video gemacht, wo ich mir alle Animes reingezogen habe von der neuen Season.
Mhm.
Weil ich komme nicht mehr aktuell mit den Animes. Jetzt habe ich mir vorgenommen, das immer wieder zu machen.
Geil.
Da waren so viele Isekais dabei und es ist immer das Gleiche. Ich kann das auch nicht
mehr. Stell mal, du bist so aufzählen, welche Anime du alle geguckt hast und fängst erstmal an, so 30 Sätze.
Reincarnate as a Slime, Reincarnate as
yeah.
Ich mag ja auch Slime, ich mag das ja auch, da gibt es ja auch coole Sachen. Aber es ist so viel. Es ist so viel, um den Bogen auch wieder zurückzubringen. Pass auf, jetzt geht's aber los mit Miyazaki.
Okay.
Überleg mal, Miyazaki hat damals schon gesagt bei Chihiros Reise, wir verlieren an Spiritualität und Kreativität. Und was kommt heutzutage immer noch raus? Isekai hier, Isekai da, Isekai. Es ist ja auch einfach. Hast du eins gelesen, kannst du es selber machen. Theoretisch.
Das ist sehr repetitiv. Das stimmt.
Deswegen nehme ich Mushoku Tensei immer noch ein bisschen in Schutz, weil Mushoku Tensei das immer noch aufgreift und diesen Charakter wirklich bricht. Normalerweise sind die Charaktere immer sehr, sehr flach.
Ja.
So, und dann ist da nicht mehr dahinter.
Der Animationsstil ist auch sehr gut.
Bei was? Bei
Mushoku Tensei. Ja, fand ich sehr schön.
Sehr gut animiert. Die haben sogar extra ein Studio gegründet, also ein Nebenstudio, um das hinzubekommen. Also Mushoku Tensei ist auch übrigens die Light Novel, die zum allerersten Mal dieses Genre gebracht hat, Isekai.
Mhm.
Und alle anderen Light Novel haben sich daran so ein bisschen orientiert. Aber die haben erst jetzt, also Mushoku Tensei hat erst jetzt eine Anime-Adaption bekommen. Aber eigentlich ist es so der Urvater.
Oh, okay.
Ey, ich habe so viel, was habe ich gesehen? Reincarnated in the world, weil ich habe Heilfähigkeiten. Also das ist einfach, er ist Healer. So. Er muss gucken, was er macht, weil er Healer ist. So. Ja. Keine Ahnung. Reincarnated als ein Skelett. Er ist ein Skelett. So. Sein Körper ist voll schwach, aber er hat Magie jetzt. So. Keine Ahnung, was er dann macht.
Es ist aber kreativ zumindest.
ReZero ist noch gut.
Kenne ich auch noch. Hatte ich auch, glaube ich, bis Folge 20 oder so. Voll vieles habe ich nur angefangen.
Bist du so eine, die so oft droppt?
Nein, ich bin jemand, der mich selber spoilert. Das habe ich ja auch gerade schon vorher schon
erzählt. Das ist aus dem Off erzählt, ja. Das fand ich immer sehr interessant. Du spoilerst. Also,
ja, also.
Erzähl mal, ich möchte das mal nochmal hören.
Wirklich, mein Eindruck in dieser Folge wird immer schlimmer, aber ich spoiler mich selber manchmal in Stories. Also, wenn mich etwas brennend interessiert, nehmen wir mal an, ich möchte wissen, ob Person A und B sich küssen, ja, das ist jetzt kommen, ist jetzt auch nicht so wichtig, dann skippe ich die ganzen Manga-Kapitel und gucke, ob sie sich irgendwann noch küssen oder google genau das. Um es einfach zu wissen. Und wenn das nicht passiert, dann fällt so ein bisschen das Interesse ab, es weiterzukommen.
Aber nimmst du nicht die ganze Tension raus, wenn du schon...
Aber ich muss wissen, wie es war. Ich muss wissen, in was ich meine Zeit investiere. Wie geht es weiter? Ich kann nicht die ganze Zeit darauf hoffen und dann kommt es nicht. Das hatte ich bei Hell's Paradise zum Beispiel. Aber Hell's Paradise habe ich zu Ende geguckt, weil ich das richtig geil finde.
Warte, du hast dich auf Endplot von Hell's Paradise gespoilert?
Ich wollte wissen, ob er seine Frau droppt und ich habe ihren Namen vergessen, aber mit der Schwarzhaarigen quasi zusammenkommen.
Ja, hat er nicht eine andere Frau?
Ja, er hat die, also ob er seine Frau quasi droppt für sie.
Ach so, ob er die Frau droppt.
Der Romance-Plot ist so zweitrangig in dem Anime, aber ich wollte unbedingt wissen, ob die, weil die so eine gute Synergie miteinander hatten. Ich wollte nur wissen, ob da irgendwas, bleiben die nur Freunde? Aber da muss ich auch wirklich sagen, so diese Freundschaft zwischen den beiden oder diese Synergie zwischen den beiden, das ist sehr, sehr schön mit anzusehen. Es ist ja auch gut, wenn nicht immer alles in Romance übergeht, finde ich. Nur weil es Mann und Frau sind. Aber da hat mein altes Romance-Kind in mir gesagt, so nein, vielleicht kommen die ja noch zusammen, ich ship die voll.
Hat sich Attack on Titan Ende dann getriggert?
Bisschen, ja.
Spoilerwarnung für Attack on Titan, falls das ein Ding für euch ist.
Spoilerwarnung. Ich möchte nicht abwertend über das Ende sprechen. Isayama ist ja der...
Yes.
Genau. Und Isayama, wie ich das gesehen hatte zumindest und wie ich das damals auch, als das letzte Kapitel gedroppt ist, auch selbst gesehen habe in so Live-Reactions und so. Viele Leute haben sehr negativ drauf reagiert. Und das hat ihn ja auch wirklich sehr mitgenommen und betroffen. Und das so ein bisschen zu sehen, tat mir richtig weh, weil es ist halt ein Anime, der mich so lange begleitet hat. Wie gesagt, seit 2014, 13. Und ich bin ja mittlerweile 24, also ist schon lange her. Es tat mir einfach nur weh, das zu sehen, weil es ist sein Werk. Es ist nicht mein Werk, es ist auch nicht das Werk der Zuschauer. Er hat zu entscheiden, wie es zu Ende geht. Den Respekt möchte ich gerne ihm zusprechen. Aber was mir persönlich so ein bisschen zu plötzlich am Ende kam und dadurch ein bisschen zu rushed gewirkt hat, dieser Romance-Plot zwischen Mikasa und Eren, finde ich irgendwie, der hat sich nicht so entwickelt, finde ich, über die ersten drei Staffeln. Und er kam sehr plötzlich am Ende. hatte ich den Eindruck. Vielleicht ist es nur im Anime nicht so gut adaptiert gewesen, aber ich hatte das Gefühl, dass es doch recht einseitig die ganze Zeit geblieben ist und sehr plötzlich kam das von Eren. Das wird ja dann auch so ein bisschen erklärt, woran das liegt und alles. Aber grundsätzlich muss ich sagen, hatte ich beim Ende wirklich ein bisschen den Eindruck, dass alles sehr gerusht, also plötzlich gab es diesen Parasiten und plötzlich kommen ganz viele neue Facts dazu, die das Ende irgendwie abrunden sollen. Und ich fand das ein bisschen zu plötzlich, glaube ich.
Also zum Parasiten, das sehe ich so. Mir persönlich wäre es total egal gewesen, was der Grund ist, weil mir die Geschichte was gibt, wo es mich nicht interessiert, ob das jetzt ein Parasit ist oder wo auch immer das herkommt.
Ja.
Also es hat viele Fans gestört, mich hat das nicht so...
Ich war einfach nur ein bisschen irritiert, auch der ganze Plot rund um Ymir ist so, der bekommt so viel Fokus am Ende und ich finde, der hätte vielleicht noch mehr Fokus auch zwischendrin bekommen können. Erinnert nichts an der Tatsache, dass Attack on Titan ein Meisterwerk ist, möchte ich kurz nochmal betonen, aber ja. Das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau Ende. Ne?
Aber Manga-Reader haben es ja wirklich sehr gehatet, das Ende. Anime-Zuschauer waren ein bisschen positiver gegenüber gestimmt.
Ja.
Ich sehe das mit Eren und Mikasa so ein bisschen so, um das Thema ganz kurz noch zu haben. Eren ist so ein Charakter, der dir zeigen soll, dass er voll in diese eine Sache verrannt ist, weil er denkt, dass es das einzig Richtige ist zu tun.
Ja.
Und erst am Ende checkt er so richtig,
was
er hatte, war viel wichtiger.
Mhm.
Und deswegen bricht er so zusammen. Und deswegen hat er diesen Moment, als er auf dem hingefallen ist und geweint hat.
Ja.
Das war so für den Zuschauer, das ist Eren. Vergesst es bitte nicht. Alles, was ihr vorher gesehen habt, das war nicht Eren. Das hier ist Eren.
Ja.
Und das war für mich so ein Wow-Ende. Ich habe das Manga-Kapitel gelesen, ich fand es auch nicht gut, weil ich erstmal total verwirrt war.
Ja, es war so ein harter Kontrast zu seinem normalen anderen Verhalten, aber das stimmt schon. Das ist mir dann auch beim mehrmaligen Überlegen auch so in den Sinn gekommen. Aber ich hatte immer, auch hier, Mikasa und Eren immer geschippt. Aber jedes Mal, wenn Mikasa einen Schritt gemacht hat, wurde sie immer abgeblockt von ihm. Und das war immer so kühl. Und dann war ich immer so, ach Mann, ich hoffe, irgendwann kommt auch was. Irgendwann küssen sie sich vielleicht noch. Und dann ist es der Kuss,
und der
wo
Kuss
sie ihren Kopf,
was, ne?
Wirklich, sie hackt ihren Kopf ab. Was ist das für ein Kuss? Das hat sich fast schon angefühlt, als würde das so ein bisschen so ein bisschen die Leute ein bisschen veräppeln wollen. So, ihr habt ja euren Kuss, ihr wolltet aber nicht, dass sie sich küssen.
Das ist ja super interessant, dass man das so auf verschiedenen Weisen deuten kann.
Nee, also wie gesagt, ich finde schon, dass das trotzdem ein gelungenes Ende war. Und am Ende geht es ja auch so ein bisschen darum zu zeigen, wird ja so ein bisschen auch im Abspann nochmal klar gemacht, dass der Krieg, der geführt wurde oder dieser Krieg zwischen verschiedenen Gruppen immer sich wiederholt später. Und dass es eigentlich fast schon pointless ist, also sinnlos ist, weil es immer wieder von neu beginnt. Und es wäre ja irgendwie komisch, wenn man dann ein Happy End bekommt, weil das ist quasi nicht die Message gewesen.
Ja, das war nicht die Message. Nee, Attack on Titan hat ja ein krasses Wortspiel oder Metapher mit dem Kinder aus dem Wald. Da geht es darum, dass die Kinder nicht aus dem Wald rauskommen und ich kann es jetzt auch nicht genau wiedergeben. Das war das, was Saschas Vater angesprochen hatte, als sie da in diesem Restaurant waren.
Ja.
Die meinten quasi, wenn das Kind nur im Wald bleibt, das heißt halt so, dass die Eltern immer den Hass, den sie haben, auf das Kind übertragen und das Kind geht gar nicht in die Welt und macht die eigenen Erfahrungen, sondern wird immer von diesem Hass geprägt sein.
Ja.
Und sie müssen die Kinder aus dem Wald rausschaffen, aus ihrem eigenen Hass rausschaffen. Mhm. Und das kannst du so ein bisschen auf das Ende interpretieren, dass du wieder dieses Kind hat, was in den Wald reingeht, dann kannst du interpretieren, da ist ein Hund, er ist nicht alleine, das ist so ein bisschen anders. Aber ja, also es zeigt, der Konflikt geht weiter, aber theoretisch durch das, was gesehen, was passiert ist, man hat immer die Möglichkeit als Mensch, es nochmal anders zu machen, besser zu machen, ist so ein Ende. Aber ich bin immer so ein positiver Mensch, also ich sehe auch bei Evangelion das Ende positiv an, obwohl viele sagen, okay, ist eher negativ.
Das ist halt eben das Ding mit Anime, wo oder mit Geschichten, wo das Ende sehr zur Interpretation offen gelassen wird. Und ich glaube, das ist auch das, was es so schön macht. Und das, was Attack on Titan für mich so besonders gemacht hat, ist, dass es immer unerwartet war. Ich finde, Attack on Titan hat immer krasse Plot-Twists gehabt. Sachen, die man nicht erwartet hat. Klar, nachdem ich es jetzt 5-mal geguckt habe, ist es jetzt nicht mal unerwartet, aber es war immer irgendwas Neues, was einfach komplett aus dem Nichts kam. Und ganz am Ende rückblickend, oder wenn man den Anime nochmal schaut, merkt man, wie viel schon Foreshadowing, also so vorher schon bekannt war oder vorher schon klar war und eingebaut wurde, kleine Details und sowas. Ja, das sollte man auf jeden Fall respektieren.
Ich glaube, es gibt keinen besseren Anime, der eine stärkere Rewatchability hat als Attack on Titan, weil du, das habe ich jetzt jedenfalls beobachtet, so, ich schaue Staffel 2, dann gucke ich mal Staffel 1, da bin ich so, wow.
Ja.
So, es gibt ja auch kleine Szenen, wie zum Beispiel Eren in den ersten Folgen ist er da in einem Trainingslager und hat sich verletzt, weil er dieses
der,
Ding...
Der Dampf, ne?
Er dampft dann so aus dem Kopf raus. Oder Eren spricht über irgendwas und Rainer und Bertel gucken schon so rüber. So.
Ja, ja. So Side-Eye, oh, oh.
Das Beste, finde ich, ist, wo in Staffel 2 sie den Turm runterfallen. Da will Bertel schon so beißen.
Ja, genau. Ja, wo er die Andeutung macht mit der Hand. Ja.
Yimei an sich auch, also die OG-Yimei, die wir kennen,
ja,
ist ja auch so ein Vorstellung auf später, weil sie ist so ein Charakter, der will niemals was bereuen.
Mhm.
Und im Kontrast zu der echten Yimei.
Das hat mich auch erst verwirrt, dass sie gleich heißen. So.
Ja,
so,
das muss auch einen Grund geben. Das ist auch verwirrend, so. Ja.
Aber tatsächlich, jetzt wo wir noch bei AOT sind, das war der erste Anime, den ich auch Lukas, also meinem Freund, gezeigt hatte. Der hat ihn abgeholt. Deswegen immer fragen Leute so, mit welchem Anime sollte man anfangen? Sag ich mal Attack on Titan.
Attack on Titan ist für mich auch so der neue Go-To-Move. Vorher war es immer, willst du was gucken? Okay, ich gehe easy rein, Death Note.
Death Note auch sehr gut, ja.
Mach ich auch immer heute, Fall. Aber für mich ist wirklich besser, wenn du neu schauen willst, geh in Attack on Titan rein. Weil ich glaube wirklich,
ja,
ein Mensch, der bereit ist, sich einzulassen.
Man muss sich einlassen.
Es kann nicht sein, dass Attack on Titan nicht mag. Es
richtig.
Ist unmöglich.
Man muss sich halt ein bisschen, die Titanen sehen ein bisschen goofy aus manchmal, aber man muss sich so ein bisschen drauf einlassen, aber dann ist es auf jeden Fall.
Im Grunde genommen geht es ja nur um menschliche Bindungen,
ja,
und diesen Konflikt. Und damit kann jeder relaten. Also eigentlich muss es
allein
jeder
die erste Folge feiern. Holt einen eigentlich schon sehr ab, finde ich persönlich. Aber ja, Death Note fand ich auch immer gut. Ich meine, wir hatten unserer Ethiklehrerin vorgeschlagen, dass, also ich habe auf jeden Fall mal über Death Note gesprochen mit meiner Ethiklehrerin.
Du hast deine Schule richtig mit Animes zugelabert, ne?
Wie gesagt, sehr beliebt gewesen war ich, ja, ja. Aber weil ich in Death Note zum Beispiel auch cool fand, es ist ja so in der Ethik, wir hatten, glaube ich, über das Thema gesprochen, ob es irgendwie gerechtfertigt ist, Menschen zu töten, wenn sie, keine Ahnung, irgendwie, wenn sie was Verbrechen oder sowas begehen. Und dann war ich so, Death Note passt doch perfekt zu diesem Thema. So, ja.
Und? Ist es gerechtfertigt?
Dann lass uns nicht drüber reden, wirklich. Frag Light Yagami, bitte. Was ich mag, ist mehr so Serious Topics. Oder so ein bisschen so lighthearted Stuff, so ein bisschen Fruits Basket habe ich geliebt.
Fruits Basket.
Das war einfach so.
Ist auch ein ganz großer Zufall, dass du Fruits Basket magst und zufällig die Openings auch auf Koreanisch sind, oder?
Wusste ich gar nicht, zum Beispiel damals.
Ich glaub, ein Opening ist auf Koreanisch.
Oh, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Aber nein, Fruits Basket habe ich, also Honda Toru, heißt der? Die habe ich einfach, ich fand sie einfach so schön, wie lieb und. Ich weiß nicht, ich mochte das einfach. So Sachen mag ich, dann mag ich auch so educational so ein bisschen. Zum Beispiel Beasters, sehr educational, Dr. Stone. Ich habe jetzt angefangen mit den Tagebüchern der Apothekerin.
Das ist echt toll.
Ich liebe Mau Mau, so ein cooler Charakter, ich liebe sie. So Sachen mag ich gerne. Ich mag Shonen, aber ich mag nicht so gerne Fanservice und so. So, es ist ein Typ und fünf Mädchen oder es ist ein Mädchen und fünf Typen oder
also
so.
Also wenn Romance Anime dann schon so 1-gegen-1 mäßig.
1-gegen-1, so. War schon im Fruits Basket ein bisschen schwierig, weil es 2-1 war, aber. Also ich habe nur sehr picky quasi Sachen geguckt, aber alles, was ich gesehen habe, hat mir immer sehr gut getan, damals in der Schulzeit vor allem einfach so ein bisschen mich abzulenken, in meiner eigenen Welt zu versinken. Das heißt, wenn heute Leute immer kommen oder sagen, hey, du guckst gar kein Anime oder du kennst auch gar nichts, dann versuche ich das ein bisschen für mich zu beschützen, weil klar, ich kenne vielleicht nicht die drei Giganten oder die riesigen Titel, aber ich kenne halt Sachen, die mir damals halt geholfen haben, so ein bisschen schwere Zeiten zu überwinden und so, weil es einfach irgendwie die Stimmung gehoben hat, wie Fruits Basket zum Beispiel.
Wie Fruits Basket.
Wirklich, ich habe sie gesehen und musste instant lächeln, egal wie scheiße der Tag war.
Aber das ist eigentlich das beste Feeling. Da habe ich auch noch ein paar Serien so, wo man einfach happy ist. Also ich bin zum Beispiel happy, wenn ich Naruto happy sehe, bin ich happy. Das reicht mir schon, bin ich einfach happy.
Ich habe nur auf TikTok Boruto Teil gesehen mit den Dinosauriern, fand ich sehr toll.
Wie soll ich Naruto heutzutage noch pitchen bei solchen Informationen? Ich habe nur den Boruto Teil gesehen mit den Dinosauriern, da bin ich auch machtlos.
Ein Spaß. Also ich finde auch, das ist ja eine, die haben ja alle ihre Berechtigung, ihre Daseinsberechtigung dafür, dass sie auch so beliebt und bekannt sind. Also ist ja nicht umsonst.
Jujutsu Kaisen oder Demon Slayer?
Jujutsu Kaisen.
Oh, das ging aber schnell. Warum?
Demon Slayer ist wirklich sehr, sehr schön. Also wir waren beim Thema Animation und ich lege sehr viel Wert drauf und Demon Slayer überzeugt wirklich auf vollster Linie. Es sind, die Charaktere sind auch cool und es ist auch schön, einfach so ein bisschen das Ganze über die verschiedenen Folgen zu sehen, so die Entwicklung. Aber Jujutsu Kaisen ist, finde ich, auch von der Animation sehr, sehr geil umgesetzt von MAPPA, aber ich finde das Character Writing ein bisschen besser fast schon. Also es ist ein bisschen, hat ein bisschen mehr Tiefe für mich einfach. Das ist, glaube ich, so das, was die beiden Titel voneinander unterscheidet. Aber also es ist so, wir reden hier wirklich so, was magst du mehr? Magst du, keine Ahnung, Schokolade oder magst du Eis oder so? Ist beides geil, so. Ist beides gut.
Ja, ich finde es auch schwer. Ich bin auch bei JJK ein bisschen weiter vorne, aber das liegt daran, dass ich habe den Manga ein bisschen gegrindet, deswegen bin ich jetzt Manga-Squad, deswegen
muss ich bin auch, ich bin komplett auch beim Ende gerade. Also,
was, ehrlich?
Also beim aktuellsten Stand, ja.
Das ist ja krass. Und was sagst du?
Darf ich spoilern?
Nee, also da würde ich vorsichtig sein. Da würde ich vorsichtig sein.
Also, ich würde Gege, when I catch you, Gege, ich würde ganz doll aufpassen, wie du jetzt weitermachst. Ich liebe Goto, das ist alles, was ich sagen will. Und ich muss sagen, ich bin sehr geteilter Meinung.
Ich habe ja erst kürzlich aufgeholt alles.
Ja.
Jetzt in letzter Zeit gab es so Sachen, die fand ich echt cool, aber auch ein paar Sachen, die ich nicht so stark fand. Ich habe ein bisschen Angst, dass gefumbelt wird gegen Ende, also dass es nicht so gut endet. Aber
im Manga jetzt meinst du, oder?
Ja, Manga. Aber eigentlich kann man denen genug zutrauen, dass er es hinbekommt.
Es gibt so viele Theorien gerade, ne? Wirklich jede Woche kommen neue Theorien und
bist du da so drin?
Ja, wirklich, manche Leute sind so verzweifelt und zeichnen ihre eigenen Manga-Panels, um die Story zu verändern. Das ist ganz, ganz schrecklich aktuell. Aber ja, mal gucken, wie es weitergeht. Muss hoffen. Was mir gerade aufgefallen ist, weil ich hier so Chainsaw Man-Bänder sehe, ich finde, es gibt, das ist, glaube ich, auch Absicht gewesen, oder? Es gibt so ein paar Parallelen, glaube ich, zwischen Chainsaw Man und Jujutsu Kaisen, oder nicht?
Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, dass beide Mangaka, aber da bin ich mir ganz sicher, teilweise zusammengearbeitet
haben. Ja, oder befreundet sind. Also die Parallele, die mir jetzt, also jetzt sind auch keine tiefgründigen Parallelen, aber zum Beispiel, ich finde, Megumi sieht sehr stark aus.
Aki.
Ja, genau, aus Chainsaw Man. Die sehen sich sehr ähnlich, auch vom Verhalten und alles.
Aber dazu muss man sagen, ich habe letztens ein Bild gesehen, wenn du Megumi nimmst, ne?
Ja.
Und ihm die Frisur gibst von Geto.
Ja.
Dann sieht der original aus wie Geto.
Ja, ja.
Also 1:1 wirklich.
Ja, das ist ein sehr ähnlich aussehende Gesicht.
Nee, es sind aber schon viele Parallelen auf jeden Fall. Ja. Also, weil, ich meine, allein wegen diesem ganzen Thema mit Jujutsu Kaisen, mit diesen übernatürlichen Flüchen.
Mhm.
Und bei Chainsaw Man sind zwar die Teufel, aber es ist ja eigentlich schon sehr, sehr, sehr ähnlich.
Ja. Stimmt. Und beides gute Werke auf jeden Fall.
Beides gute Werke, beides Banger-Opening. Maluna, bist du eine Person? Ich bin sehr gespannt, nachdem ich habe in der Schule gesungen, ding, Karaoke. Imagine-Opening, ja, weiß ich Bescheid. Bist du eine, die Openings skippt?
Nein, überhaupt nicht. Seitdem ich mit Lukas immer wieder Anime gucke, sage ich immer, ey, wir müssen es mindestens einmal gucken, danach kannst du es von mir aus skippen. Ich muss mindestens einmal hören. Aber wenn ich selber gucke, gucke ich die immer. Die Folgen sind so schon kurz. Da gucke ich mir doch das Opening an und genieße es nochmal, um mich einzustimmen.
Also, sagen wir, du bist auf einen Sonntag, du hast nichts vor, du grindest ein bisschen und du guckst 10 Folgen am Stück.
Ja.
Und du guckst dir alle jedes Mal das Opening an.
Also aktuell, meine Lieblings-Openings sind tatsächlich von Mashle aus der zweiten Staffel.
Ja, ich weiß, das ist sauber.
Das erste Opening von den Tagebüchern der Apothekerin.
Ja, es ist geil. Da hat mein Chat gesagt letztens, das ist Shakira auf Japanisch.
Was?
Die Stimme.
Generell, japanische Musik. Kennst du Ado?
Ja.
Sehr cool.
Ado ist aber auch, das war für mich, wir waren ja im gleichen Zeitraum ungefähr da, das war für mich verblüffend.
Hm.
Also ich kenne Ado schon ein bisschen länger, weil ich mal für ein Video irgendeinen Song von ihr hatte, den ich toll fand, den habe ich benutzt dann. Und dann ging das halt mit One Piece los, die hat ja diese Rolle gespielt, hat da ja gesungen. In einem Film von One Piece war sie ganz viele, also es ist ja für One Piece auch neu gewesen, dass da mehrere Stücke waren, die gesungen waren. Das haben ja One Piece-Fans nicht so gut aufgenommen. Da haben die im Kino so mit Popcorn geschmissen.
Was?
Ja, in Deutschland. Mann, deutsche Fans sind da ein bisschen anders. In Japan war das nicht so. Na, jedenfalls, ich fand das halt so krass, weil ich wusste, Ado ist ein Name in Japan.
Mhm.
Aber die ist so big. Die ist überall ist ihre Musik.
Die ist auch auf Tour. Die ist auf Tour dieses Jahr.
Aber die zeigt sich doch gar nicht.
Nee, aber ich habe mir mal so einen Auftritt angeguckt. Das ist quasi, die Bühne ist verdunkelt. Sie ist auf der Bühne, aber die Bühne ist so dunkel, dass man ihr Gesicht quasi nicht sehen kann. Aber sie hat so eine krasse Live-Stimme auch. Also ist wirklich gut.
Ja, die Stimme ist an sich echt krass. Also 10 Folgen am Stück, ich kann nicht, ich muss sie skippen.
Ich kann nicht. Vor allem zum Beispiel, wenn du bei Jujutsu Kaisen nicht skippst, merkst du sogar, dass das Opening sich ändert über Zeit.
Hm. Ja, aber den gucke ich ja wöchentlich.
Das Loch um Shibuya.
Ja, wenn ich wöchentlich gucke, skippe ich auch nicht. Dann gebe ich mir das auch in voller Länge.
Das ist das Schlimmste. Ich weiß nicht, wie es den Zuhören oder dir geht, aber ich bin ein ungeduldiger Mensch. So immer eine
Woche zu warten. Ich weiß, es ist schon krass, wenn man bei einem Romance-Anime sich Spoiler reinzieht.
Ich kann nicht. Ich bewundere jeden, der quasi wartet, bis alle Folgen raus sind und dann alles am Stück guckt. Ich bin auch jemand, der am liebsten wirklich, ich gucke dann auch bis morgens 6 Uhr, ist mir egal, ob ich um 8 Uhr raus muss, gucke ich zu Ende. Ich gucke so viel, wie es geht. Also,
das kenne ich aus der Schulzeit.
Das ist wie so ein Dopaminschub, also, der muss durchgezogen werden.
In der Schulzeit habe ich teilweise so den klassischen Anrufer gemacht, ich habe Bauchschmerzen, ich kann nicht zur Schule gehen, um irgendeinen Anime zu Ende zu schauen, den ich letztens angefangen habe. Obwohl der voll trashig war, weil ich wollte einfach aus Prinzip den zu Ende gucken.
Ich war genauso, aber mit K-Pop tatsächlich.
Warte, mit K-Pop?
Ja.
Also saßt du da, hast krank gemacht oder hast du dir K-Pop-Videos reingezogen?
Ich hab das ein paar Mal gemacht, das ist jetzt ganz schlimm, ich muss das jetzt immer. Du kennst doch bestimmt BTS, oder?
Ja.
Und damals mit 13, 14 sind die gerade erst zu einer Band geworden, da waren die jetzt nicht so öffentlich bekannt, sage ich mal. Oder doch schon, aber die waren jetzt nicht so international bekannt, sage ich mal. Und da habe ich sie gerade durch eine Freundin kennengelernt Und die hatten immer so Live-Shows gehabt, koreanische Uhrzeit, japanische Uhrzeit, die sind ja 8-9 Stunden vor. Das heißt, wenn eine Live-Show irgendwie morgens früh war, dann war das halt eine schlechte Uhrzeit, war so Schuluhrzeit so für mich. Und dann gab es einmal eine Live-Show von denen, wo sie signierte Alben verlost haben. Und da habe ich krank gemacht. Und das waren irgendwie 10 Alben und ich habe eins gewonnen. Ich habe ein signiertes BTS-Album zu Hause. Ja, das ist, Junge, das ist viel wert, sage ich dir. Das ist mein Heiligtum immer noch. Also es ist jetzt auch 10 Jahre her. Ich würde sagen, ich bin kein Hardcore-Fan mehr, aber das sind noch Goldstücke aus der Zeit damals, ja.
Aber ist das für dich so, noch so eine Nummer, dass du dir mal ein Live-Konzert reinziehst von denen?
Nee, die sind ja jetzt mittlerweile auch im Militär, beziehungsweise haben sich jetzt.
Ach, müsst ihr die 2 Jahre jetzt absolvieren?
Ja, ja, die gehen jetzt nacheinander rein, glaube ich. Und dann ist gar nicht mehr klar, ob die nach 2025 nochmal als Gruppe auftreten.
Das ist echt so krass in Korea, immer wieder passiert das.
Da gab es auch lange das Thema, ob sie freigesprochen werden, quasi von dieser Militärspflicht.
Die ganzen Fans, bitte sprecht sie frei, bitte.
Faker wurde freigesprochen, Faker?
Echt? Mhm.
Ja, also es war halt quasi, er hat die goldene, ich glaube, sorry, wenn es Fehlinformationen sind.
Olympia?
Genau, er hat in, also League of Legends ist ja generell, E-Sports ist ja in Korea auch sehr hoch angesehen, da hat er halt eine Goldmedaille gewonnen und dadurch musste er jetzt nicht mehr in den...
Das ist so ein weirdes System. Das ist, glaube ich, bei Heung-Ming Son, den koreanischen Fußballer, auch so gewesen. Ich glaube, der hat auch bei Olympia was gewonnen und durfte dann den Militärdienst skippen.
Ja, und bei BTS war es halt, glaube ich, irgendwie auch lange im Gespräch, weil es halt hieß, sie haben einen großen Mehrwert irgendwie fürs Land gebracht oder so, weil sie eben so einen internationalen, internationale Aufmerksamkeit gebracht haben. Ja, aber ich bin leider auch gar nicht mehr so drin. Ich weiß, ich habe damals mir einen Twitter-Account nur gemacht dafür. Wirklich, ich war obsessed mit 14. So, das war meine Phase. Aber irgendwann wächst man da raus aus dem Alter.
Sein. Wer ist denn dein Lieblings-BTS-Member? Ich kenne die Namen eh alle nicht, also...
Vielleicht kennst du ihn, der hat ja jetzt auch Solo-Songs gemacht, Jungkook.
Son Goku,
ja. Ey! Ey, aber kennst du den Song hast du doch safe gehört. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
Ich muss sagen, ich bin da wirklich komplett. Ich mag koreanische Thriller sehr, sehr gerne. Also Filme mag ich sehr, sehr gerne aus Korea. Parasite zum Beispiel ist einer meiner Lieblingsfilme überhaupt.
Ich habe den Anime gesehen.
Ja gut, der Anime ist ja noch was anderes.
Ja, ich weiß, aber ist mir gerade mal eingefallen, so, ja.
Der war sehr cool, aber so Musik bin ich da
Train
nicht so.
Train to Busan habe ich gesehen.
Der war auch cool. Der war richtig. Oldboy kannst du noch gucken. Der ist ein bisschen verstörend.
Ah, das gefällt mir.
Also. Der ist echt verstörend. Also der ist wirklich
super.
Also du wirst, wenn du den gucken willst, du wirst den schauen und du wirst dich an dieses Gespräch erinnern, wo ich gesagt habe, der ist verstörend und wirst dich denken, dass darauf hast du mich nicht vorbereitet.
Dass das noch untertrieben
ist. Ja, das wird genauso passieren. Was sich bei dir interessiert, weil ich bin ja so mainly YouTube, du bist ja mehr Twitch.
Mhm.
Was gefällt dir an Twitch so mehr als an YouTube oder wenn es nicht so ist?
Also dafür muss ich kurz erklären, warum ich überhaupt mit dem Stream angefangen habe. Ich habe damals Jura studiert in Gießen, hatte keine Freunde und auch keinen Kontakt zur Familie. Ich war relativ so für mich isoliert in meinem Zimmer, aber ich hatte so ein bisschen Ahnung von Zocken, habe so League of Legends gespielt.
Welche Elo?
Nicht gut. Mein Peak war Gold. Also, wir reden hier nicht von gutem Skill, aber ich war dann so, hey, wie wär's, also ich habe mir dann OBS runtergeladen und war so, okay, ich gehe jetzt live und vielleicht kommen ja ein paar Leute und dann kann man sich irgendwie unterhalten über das Spiel oder sowas. Also hat halt ein paar Leute, die dasselbe feiern wie man selbst und dadurch entstand das quasi. Und das ist auch das, was mich bis heute an Twitch so bindet. Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Twitch ist halt wesentlich interaktiver mit der Community, finde ich, als zum Beispiel YouTube. Auch da hast du die Kommentarsektion, auch da hast du quasi Interaktion mit der Community. Aber bei Twitch ist halt eben live. Es ist halt Live-Feedback, was du gibst und bekommst. Und das ist was sehr, sehr Schönes, finde ich. Kann aber natürlich auch ein bisschen zu viel werden oder kann in so eine parasoziale Richtung gehen, wenn man halt Grenzen überschreitet. Aber es war für mich immer so ein Zufluchtsort, wo ich einfach Leute, diese Core-Community um mich habe, die das feiert, was ich auch feiere. Deswegen fühlt sich das einfach für mich wohler an, quasi. Oder ich fühle mich ganz natürlich, wenn ich so streame oder mit Leuten durch die Kamera rede, sage ich mal.
Ja, es ist ja, ich finde es sehr interessant, weil bei Twitch, der Chat ist ja auch ganz anders. Selbst wenn du auf YouTube streamst, ist der Chat komischerweise anders. Ja. Obwohl es ja eigentlich das Gleiche ist.
Es hängt auch viel, glaube ich, von der Emote-Kultur so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, wie das mittlerweile auf YouTube ist, aber du hast halt auf Twitch so viele Möglichkeiten, dich auszudrücken mit verschiedenen Emotes. Mhm, ja. So. Und das kann man ja auch immer wieder updaten und verbessern und alles. Und das macht es schon sehr viel witziger. Und je nachdem, was für ein Chat, jeder Chat ist auch anders. Ne? Je nach Größe, je nach Verhalten des Streamers, es spiegelt den Streamer wieder, sage ich
mal. Ja, ich werde nur beleidigt.
Ja, okay. Das ist irgendwie eine schöne Art, so ein bisschen den Zuschauern näher zu kommen. Man sagt immer, man möchte mit Zuschauern irgendwie sich connecten und möchte auch irgendwie seine Community ansprechen und alles. Und das klappt, finde ich, echt gut über Twitch. So.
Ich finde, bei Twitch kann man eher den Moment haben. Was mir so aufgefallen ist bei Twitch, ist so, wenn man was fühlt, dann kann man einfach das so rauslassen. Ja. So, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass ich so dem was mitgeben will, wenn jemand in einer scheiß Situation ist. Mhm. Und dann fühlt sich das gerade in dem Moment richtig an, deswegen lasse ich das so kurz raus. Ja. Aber auf YouTube wäre es dann wieder so, ich setze mich vor die Kamera, fange damit an und dann ist es wieder ein anderes Feeling und so.
Ja.
Das finde ich, ist auf Twitch schon sehr, sehr anders. Aber ich finde es immer wieder interessant, dass der Chat sich so unterscheidet, dass die Kultur da so anders ist.
Ja, es ist, wie gesagt, sehr abhängig auch davon, wie man selber quasi mit seinem Twitch-Chat interagiert. Also für mich ist es zum Beispiel so, ich finde YouTube-Videos und den kreativen Prozess dahinter auch ultra, ultra cool. Mir fällt es schwer, in die Kamera zu reden plötzlich dann. Das klingt sehr skurril, weil man redet ja sonst im Stream auch stundenlang in die Kamera. Aber da kriege ich eine Antwort, sage ich mal, sozusagen. Ich kriege eine direkte Antwort auf das, was ich sage. Aber wenn ich in einem leeren Raum alleine in die Kamera spreche, dann fehlt mir so ein bisschen die Übung. Dann werde ich ganz steif irgendwie.
Ja, ich finde es auch tatsächlich einfacher. Also wenn es jetzt ein YouTube-Video wäre beispielsweise, würde ich jetzt hier hingucken und da hingucken. Dann würde ich die ganze Zeit auf die Kamera schauen. Und wenn ich dann rede und rede und rede, dann wird es immer weirder.
Mhm.
Ich habe jetzt auch ein Video aufgenommen, wo es darum geht, das ist also ein Iceberg-Video, ich gehe mal mehr in die Materie rein, von einem Anime, One Piece beispielsweise. Mhm. Das habe ich so aufgenommen die ganze Zeit.
Ja.
Dann fühlt man sich irgendwann weird. Und ich finde, auf Twitch würde es so machen, wenn das mal eine Kamera wäre, würde ich zwar trotzdem manchmal dahin schauen, aber ich würde ja eher so reden. So, ich gucke auf den Chat.
Genau, ja.
Das ist ja bei Twitch ein bisschen anders.
Ich finde diesen direkten Augenkontakt.
Ja, so ist es für mich einfacher zu reden, weil man vielleicht seine Gedanken besser fassen kann, weil nicht irgendeinen Punkt fixieren, dann halt Quatsche.
Was viele haben und was ich auch habe, ist, ich gucke mich selbst manchmal in der OBS-Vorschau an. So, das merkt man auch immer direkt, wenn ich mich selber angucke. Aber da muss man drauf achten. Irgendwann, wenn dir langweilig ist, das sieht man bei so vielen Streamern, dass sie sich selber angucken einfach. Gucken sich aber selbst an die ganze Zeit. Oh, das ist auch ganz schlimm. Wenn du irgendwie unsicher mit dir selbst bist und dich jeden Tag selbst siehst, dann ist das nicht dein Job, glaube ich. Also YouTube, alles. So auf Social Media.
Ich habe irgendwann gedacht, also ich habe ja lange Videos ohne Gesicht gemacht, also ohne mich zu zeigen.
Ja.
Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ich konnte halt viele Sachen nicht machen, die ich gerne machen wollen würde, wie zum Beispiel streamen. Und ich finde, ein Twitch-Stream, also funktioniert ohne Cam halt voll gut.
Mhm.
Aber ich glaube, die meisten würden einen Twitch-Stream nur ohne Cam schauen, wenn der Typ entweder super entertaining ist, live, oder halt echt gut ist in dem, was er macht. Deswegen wusste ich, okay, da bin ich ein bisschen raus. Ich kann entertaining sein, aber... Nein, aber das war wirklich so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann war es mir irgendwann egal. So, ja, mir ist es egal. Ab jetzt ist mir egal. Ich zeig mich, wenn ich dann so aussehe oder so. Mir ist es egal.
Ja.
Hauptsache, ich kann diesen Content machen, der mich dann irgendwie weiterbringt, keine Ahnung, künstlerisch oder so.
Ich habe eine Frage, wie war das so? Also würdest du sagen, du vermisst es manchmal ohne Cam oder findest du es besser jetzt so?
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, da habe ich auch Glück mit der Anime-Community, weil es gibt natürlich schwarze Schafe und so, aber generell aus der Erfahrung sind die meisten Leute eigentlich sehr, sehr nett. Also ich hatte noch keine unangenehme Situation, weil mich jemand erkannt hat oder mir was geschrieben hat oder was auch immer. Hatte ich noch nicht so richtig gab. Deswegen bereuen tue ich das eigentlich nicht so richtig. Bei vielen Main-Videos mache ich trotzdem nicht alles mit der Kamera, weil das auch für mich künstlerisch nicht immer funktioniert mit Kamera. Ich versuche immer mehr einzubinden, aber es...
Ja, auch viel mit Voice-Over.
Weil da hast du mehr Möglichkeiten.
Ja, safe. Oh, das ist interessant. Weil bei mir ist es zum Beispiel auch so, manchmal, wenn ich wirklich, es gibt einfach Tage, da will man, keine Ahnung, nicht vor die Kamera. So. Aber dann will man trotzdem irgendwie zocken und streamen und will immer noch irgendwie so ein bisschen in der Community quatschen. Und dann mache ich manchmal den Stream an ohne Kamera. Und ich weiß nicht, was das ist, ob es einfach nur durch die vielen negativen Kommentare über die Jahre sind, die man so mal gehört hat. Manchmal fühlt es sich in dem Moment an, wenn ich sehe, wie viele Leute dann trotzdem noch da sind und dabei sind und das feiern, was ich sage oder mache, fühlt es sich an, als wäre es fast schon noch aufrichtiger, weil es sich anfühlt, als wären sie wirklich für das, was ich sage da und für das, was ich zocke da. Und es ist irgendwie nochmal ein schöneres Gefühl in dem Moment. Auch wenn ich so gar nicht denke eigentlich über meine Community, aber in dem Moment fühlt man sich trotzdem in dieser einen Unsicherheit bestätigt. So, okay, die Leute feiern, was wir machen, so in der Gruppe oder im Stream und so. Und das ist, finde ich, manchmal ganz schön. Da beneide ich manchmal auch so Streamer, die irgendwie mit VTuber-Models oder sowas streamen und ihr Gesicht gar nicht zeigen und so.
Wäre das was für dich?
Ich glaube, jetzt kann ich das nicht mehr machen, aber manchmal habe ich drüber nachgedacht, ob ich meine Stimme einfach extrem verstelle, VTuber-Model mir anlege und es einfach niemandem erzähle und anfange. wie das wäre. Ob das
also ich persönlich würde das super interessant finden.
Einfach nur zu sehen, wie das...
Wenn du das machen würdest und am Ende so ein Video machen würdest dazu als Fazit, das wäre schon sehr, sehr spannend.
Ja, einfach, weil ich auch gerne die Erfahrungen davon mitnehmen würde. Ich weiß nicht, ich finde diese ganze VTuber-Szene auch ultra interessant. Also ich finde die schon, also zum Beispiel Shy Lily kenne ich und gucke ich manchmal. Ich finde das schon ganz cool eigentlich.
Ich finde es auch sehr interessant. Ich muss auch teilweise dazu sagen, ich finde es auch ein bisschen gruselig. Also es geht nicht an Creator oder so, die das machen. So soll jeder das machen, was er möchte. Aber bei mir ist immer so dieser Gedanke, guck mal, du bist jetzt eine böse Firma, okay? Du machst einen VTuber-Charakter und dann läuft das. Und wenn sie dann irgendwann nicht will, kein Problem. Tauschen wir aus.
Oh mein Gott.
Ja, aber das ist ja diese ganze eine Kiste, nur dass du es austauschen kannst.
Ja. Ich finde es zum Beispiel cool, wenn, ich weiß nicht, kennst du Iron Mouse?
Schon mal gehört, ja.
Ja, ist auch eine Streamerin, die, das kann ich auch nicht jetzt im Detail, ich will nichts Falsches sagen, aber die auch eine Health Condition hat, wodurch sie quasi ans Bett gebunden ist oder auch über diesen Weg halt streamen kann. Und das finde ich sehr, sehr cool für sie.
Sowas ist natürlich sehr krass,
ja. Ja. Das ist generell eine coole Sache. Und ich habe auch das Gefühl, VTuber sind in Japan, Korea auch sehr viel angekommener und beliebter. Und in Deutschland vielleicht noch so ein bisschen so ein, oh, okay, so ein bisschen irritierend.
Ja, ich glaube, also wenn das hier funktioniert, wird es noch ein bisschen dauern auf jeden Fall.
Ist ja aber immer so. Hier, es kommt ja immer alles so ein bisschen mit der Zeit, mit Delay.
Aber das passt ja halt von dem, was die so für Erfahrung haben in Japan oder so, was sie so kennen. Ja. Damit sie sich damit eher anfreunden, ist ja sehr naheliegend. Aber das zum Thema parasoziale Beziehungen mit dem Streamer, weil ich aber VTuber kann das noch mal ein bisschen stärker sein.
Ja, ich glaube, das wird dann auch, also es ist auch oft so, dass Streamer, und da finde ich, sollte man immer vorsichtig sein, sowas auch aktiv fördern, so aktiv darauf abzielen. Das ist auch in der K-Pop-Szene ganz interessant.
Jetzt kommt richtig viel hoch, Body.
Connectet
sich alles.
Ich finde das übel cool, also das mal so aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Es ist zum Beispiel so, Schauspieler oder vor allem auch K-Pop-Idols dürfen oft ihre Beziehungen nicht bekannt geben. Oder wenn sie eine haben, darf das halt nicht ans Licht kommen. Und ich glaube, das hängt auch voll oft damit zusammen, dass man eben dieses Narrativ für Girlfriend-Boyfriend-mäßige halt so ein bisschen pushen will. In der Twitch-Welt gibt es auch Leute, die davon profitieren oder das genau so machen wollen. Und da, finde ich, muss man halt immer vorsichtig sein, weil man halt Leuten vielleicht falsche Hoffnungen eben macht dadurch oder Leute halt so ein bisschen in eine Richtung drängt, trickt oder so. Oder die Unsicherheiten von Leuten quasi bewusst ausnutzt. Das ist immer natürlich ein Unterschied, wenn Leute dann auch irgendwie von sich aus irgendwelche Sachen reininterpretieren. Aber ich finde, man sollte trotzdem immer versuchen, eine gesunde Balance zwischen Wertschätzung für die Community zu haben und auch Wertschätzung für jeden Einzelnen und auch jeden Einzelnen zu sehen, aber gleichzeitig diese Schwelle nicht zu überschreiten. Das ist, weil am Ende des Tages, die Leute, die uns gucken, kennen uns, aber wir kennen die Leute noch gar nicht so. Und das ist, glaube ich, das, was man immer respektieren sollte, so in der Beziehung zwischen der eigenen Community und einem selbst.
Ich weiß gar nicht, wie lange Twitch schon wirklich da ist. Ist lange, das schon 10 Jahre?
Ja.
Ist ja schon so ein Modell, was es vorher gar nicht so gab mit den Livestreamen, dass das jetzt so groß ist. Ich würde sogar selber sagen, dass ich so ein bisschen beobachte, gerade in Deutschland, dass es so ein bisschen mehr rüberschwappt, dass Twitch so ein bisschen beliebter ist als YouTuber. Weil, wenn man sich so mal anschaut, wer ist jetzt so gerade, was sind so Namen, sagen wir es mal so, ne, dann fallen eher Twitch-Streamer als wirklich so mainly YouTuber.
Ja,
same. Weiß auch nicht, woher das kommt.
Paarplatte zum Beispiel.
Paarplatte zum Beispiel, ja. Ob man sich dann mehr vom Teil des Content fühlt, wenn man live dabei ist, ist ja immer so auch eine. Also ich kenne es ja von ganz, ganz früher, wenn ich so E-Sport geschaut habe, lol, so Momente live war so voll krass. Ich war ja voll into it. Also ich war auch ultra trash. Ich war ja, keine Ahnung, Bronze, Silber. Ne? So war ich.
Ich auch. Also.
Aber ich habe mir diese ganzen Beiträge reingezogen, von allen immer live geschaut. Und ich war so, ich werde ein E-Sportler. Wo ich so scheiße war. Aber ich war da so, weiß ich nicht, das war so alles damals. Da war ich voll drinne. Also E-Sport-Anime, das war eine Zeit lang, da war ich voll.
Ja, geht mir ja ähnlich. Ist ja auch bei mir war Gaming oder ist Gaming ein großer Teil. Und bis heute ist es für mich auch so, dass, also ich fokussiere mich tatsächlich aufs Zocken mehr als jetzt irgendwie just Chatting oder irgendwie Variety-Content. Auch wenn das gerade so, glaube ich, das Beliebtere ist. Aber ich habe so ein kompetitives Herz. Ich will gern besser werden in den Spielen, die ich spiele. So gerade bin ich im Schachgrind. Das ist komplett random, aber es macht mir gerade sehr viel Spaß.
Aber das würde mich mal so bei einem Fulltime-Stream eigentlich interessieren. Spielst du viel auch offline?
Ja, ja. Also oft ist es auch so, dass ich bei Freunden, mit denen ich auch on-stream zocke, off-stream einfach mit reingehe in eine Lobby, in eine Valorant-Lobby oder sowas. Und dann frage manchmal Leute, Maluna, warum bist du nicht live? Oder Mazat, warum bist du nicht live? Ja, weil ich Bock habe zu zocken, aber gerade halt nicht streamen will. Ich würde übrigens ganz kurz sagen, ich mache zwar in Anführungszeichen Vollzeit Streaming, aber ich bin noch einer der Fauleren, ja? Also man kann das schon sehr viel intensiver und besser machen. Und danke nochmal für dieses coole Intro heute. Aber ich bin definitiv nicht so beliebt oder irgendwie sowas. Ich bin ein ganz bescheidener Streamer so für mich selbst. Das macht aber schon Spaß, aber ich bin jetzt nicht irgendwie eine große Nummer.
Mich würde das voll interessieren. Wie ist das bei dir, wenn du offline spielst? Ja. Hast du dann so manchmal das Gefühl, ja, ich könnte jetzt auch live sein? Oder ist es bei dir so?
Und ich bin offline auch, habe ich, also das, da kannst
du auch. Bist du besser, ne?
Ey, wirklich, ey. Kannst du auch jeden Streamer fragen. Offline ist man, also es macht auch irgendwie Sinn, ne? Du bist natürlich ein bisschen abgelenkt, wenn du live bist. Du musst dich auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren und offline bist du komplett fokussiert. Plus, online weißt du immer nicht, ob du vielleicht doch irgendwo mal gestreamt hast.
Ah, ja.
Musst auch einen Kopf halten. Also ja, man fühlt sich ein bisschen sicherer auf Stream. Und wenn ich da mal was Gutes mache, bin ich immer so, warum war ich jetzt nicht live? Das wäre doch mal super gekommen live, aber ja. Es ist auch gut, wenn man weiterhin die Leidenschaft zu dem, was man im Stream macht, sei es zocken, keine Ahnung, manche malen gerne, manche machen gerne, keine Ahnung, Variety-Content in irgendeiner Form, dass man diese Leidenschaft auch abseits des Streams weiterhin gesund aufrechterhält, damit es nicht zu so einer ungesunden, oh, ich muss jetzt wieder live gehen, ich muss jetzt wieder das machen, das will ich eigentlich gar nicht machen, dass es nicht so ein Gefühl wird, weil das fände ich schade, glaube ich. Man sollte immer nicht vergessen, warum man angefangen hat und warum es einem Spaß macht und wo die Leidenschaft dahinter sollte man nicht vergessen, finde ich.
Ja, finde ich sehr wichtig. Also ich habe das teilweise von mir selber, dass ich dann so bei Momenten einfach nicht irgendwie was zocke oder so. Ich muss sagen dazu, ich habe ein bisschen so den Bezug dazu. Also ich war nie so krasser Gamer, aber spiele jetzt in den letzten Jahren echt sehr, sehr wenig Zeugs, weil bei mir sich immer so gebildet hat, wenn ich jetzt zocke, das ist schon irgendwie für mich jetzt so. Ich könnte auch irgendwas schauen oder skripten oder was so.
Besser, ja.
Ja, das hat sich schon sehr stark entwickelt. Das war mit Anime teilweise auch so, bis ich mir gesagt habe, okay, ich muss ein bisschen wieder zurück, nicht irgendwas schauen, weil ich ein Video machen möchte oder so. Deswegen genieße ich gerade, dass ich so einen Manga wie Vagabond lese. Da geht es auch viel um so spirituellen Shit. So, dass das ist nochmal so richtig back to the roots.
Ich habe ja vorhin im Off schon so ein bisschen zugehört. Das hat mir, hat's mir jetzt angetan. Da wurde ja auch sich beschwert, dass du gespoilert hast. Aber das fand ich eigentlich persönlich ganz gut.
So, ja, ich weiß ja, du willst ja gespoilert werden.
Ja, ich war so, okay, interessant.
Ja, das ist halt eine riesengroße Lücke, die ich noch hatte. Das ist ja einer der renommiertesten Mangas, die es gibt. Also einer der besten. Und ich habe mich immer so ein bisschen, ja, das kann ja nicht so gut sein. Das kann ja nicht so gut sein. Es ist so gut.
Es ist so gut.
Aber du hast eigentlich, glaube ich, vorher noch ein bisschen Berserk-Hausaufgaben zu erledigen.
Ich habe sehr viele Hausaufgaben zu erledigen nach heute, wenn ich mir das so anhöre. Also ich werde bestimmt sehr viele Leute empört haben jetzt schon, dass ich da so selektiv eine Sachen kenne.
Wäre eigentlich interessant, wie du so One Piece finden würdest. Das würde ich schon interessant finden. Was hast du denn sonst noch so für Battle-Shonen geschaut, außer Jujutsu Kaisen und Demon Slayer, wenn du überhaupt was geschaut hast?
Also es geht in verschiedenste Richtungen, wenn ich jetzt mal überlege. Ich habe auch zum Beispiel so Psycho, so Sankyo no Terror habe ich geguckt, aber das ist jetzt nicht unbedingt Battle-Shonen. Boku no Hero Academia.
Mhm.
Weiß ich gar nicht, ob das die richtige Richtung ist. Und
doch, aber wie fandst du das? Ja.
Gut. Nee, fand ich wirklich gut. Assassination Classroom ist kein Battle-Show auf jeden Fall.
Ich habe aber gesehen, letztens bei dir ist das auf dem Twitch-Loading-Screen als Wallpaper, ne?
Mhm.
Fandst du den so toll?
Ja, ich habe eine Menge Referenzen in meinem Loading-Screen drin. Von AOT, von Assassination Classroom. Da fand ich zum Beispiel, es hat mich erst abgeschreckt. Ne? Du siehst einen gelben Tentakelmann und denkst dir so, alles klar, jedes Klischee, was ich mir gedacht habe, ist jetzt drin. Aber wenn man da einmal drüber hinwegsehen kann und sich drauf einlässt, ist voll oft bei Anime so, dass man sich drauf einlassen muss, erste zwei Folgen.
Ich bin gestorben am Ende.
Ich auch.
Ich bin wirklich
ich
gestorben.
Ich bin auch gestorben.
Als sie am Ende,
das war echt,
als sie am Ende da losgegangen sind, wo die sich alle so Nachrichten geschrieben haben und dann sind die alle am Ende losgegangen.
Ja.
Ich will jetzt nicht zu viel sagen.
Ja,
da kam so eine Melodie rein vom Ending.
Ich finde, man hätte das bestimmt auch als anderes Ende machen können, ja.
Bei der Reaktion frage ich mich wirklich, wie der Anime wohl ausgehen könnte.
Nee, ich möchte auch nicht spoilern. Nee. Hell's Paradise.
Hell's Paradise. Das,
aber relativ neu.
Aber ist ja für dich eher ein Romance-Anime, deswegen weiß ich nicht, ob das
zählt. Nein, ist es nicht. Chainsaw Man. Es sind halt sehr viele neue Titel, die ich gesehen hatte, aber damals habe ich auch echt viel geguckt.
Fullmetal Alchemist.
Ja.
Schaut. Und war gut?
Ich erinnere mich an so wenig. Nee, war gut eigentlich, glaube ich. Es ist oft so, Sachen, die ich damals geguckt habe, müsste ich rewatchen. Ich musste auch alle Neon Genesis Evangelion-Filme rewatchen, um erstmal wieder zu greifen, was passiert ist.
Ich muss auch Eva mal wieder schauen, sonst geht das rein und wieder raus.
Wenn man so viel schaut, dann geht das vor allem, wenn man das so runterschluckt in einem Tag, so 30 Folgen auf einmal, dann ist es so ein bisschen.
Ja, ich habe immer den Vorteil, dass ich bei vielen Sachen ja nochmal nachgucke, was dazu schreibe. Wenn man schreibt, bleibt es ja eher hängen.
Mhm.
Und ich mache auch viel mit Musik, also connecte viel mit Musik. Wenn ich jetzt für Videos arbeite, höre ich die Musik davon, dann prägt sich es bei mir noch ein bisschen stärker ein, dass ich da das nicht so schnell vergesse. Aber ich vergesse auch die meisten Sachen immer wieder.
Same. Deswegen, bei Quizfragen kann man mich jagen. Da weiß ich sogar Sachen von, die ich wirklich geguckt und gesehen und inhaliert habe, weiß ich nicht.
Quiz ist aber auch immer dieser Moment. So, du kannst ja dann einfach einen Blackout haben und dann weißt du es einfach nicht. Ich höre mir auch immer an, dass ich das und das nicht weiß und oh nein, wie konnte ich das nicht wissen?
Ach, du warst schon echt viel. Also ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen machen.
Ja, das Quiz war ein Heimspiel. Also kannst du mich ja nicht hinsetzen und da die Openings abspielen. Das ist ja klar. Ach so. Ey, ich hab bei mir im Stream Openings erraten, Openings rückwärts, alles Mögliche.
Aber bei Opening, Solo-Leveling gucke ich aktuell, ist sehr gut. Und das Opening finde ich sehr catchy.
Das Opening ist richtig schön. Ist ja der Composer von Attack on Titan.
Echt? Wirklich?
Savano, der ist der King, der hat auch das Opening komponiert.
Oh, deswegen berührt das mich so.
Ey, der Typ ist mit der Beste im Game. Und das ist so ein wunderschönes Stichwort. Savano kann ich jedem empfehlen. Maluna, ich danke dir für deine Zeit.
Danke dir für die Einladung.
Das war, glaube ich, ein sehr schöner Talk über 2013.
2013?
Das Jahr, das Stichjahr.
Wir fassen zusammen, Mazat hat eigentlich nichts gesehen.
Du hast eigentlich voll viel geschaut.
Nee, ich habe mich reingeschmuggelt hier und nur so getan.
Ja gut, Naruto und Peace House, das kann man immer noch nachholen.
Ich sollte das nachholen, damit ich mich eigentlich nicht schämen muss. Jedes Mal so, ey, ich liebe Anime, ey, wie fandest du Naruto? Ja.
Aber Eva gegrindet, kann auch nicht jeder sagen.
Das ist ja Geschmackssache am Ende. Hab mich sehr gefreut. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es war meine erste Podcast-Folge.
Ja, stimmt. Erste Podcast, das freut mich auch. Und Freunde, erster Podcast von Maluna, da muss man nochmal 5 Sterne auf dem Podcast dalassen bei einem
Plattform. Für Ruffy.
Ihr wisst doch Bescheid. Freunde, ich freue mich sehr, sehr auf die Zukunft. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze supporten und ich freue mich auf euer Feedback. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Ruffy Uncut, der Anime-Podcast.
Ruffy Uncut, der Anime-Talk. Von und mit Ruffy. Eine Produktion von Pool Artists. Projektleitung Felix Böhme. Redaktion Wenzel Burmeier. Produktion Christian Küker, Jasmin Dar und Milica Tekeljeva. Coverart von Jacqueline Marie Meyer. Executive Producers Elvis Kalatsch, Maria Lorenz Bokelberg und Frieda Morische.